geht weiter über, über seinen Sohn, den Salomo, der Thronfolger war, durch die ganze Königslinie von Juda und aber bis auf den Josef, den Pflegvater von Jesus von Nazareth. Wir haben also die königliche Linie und das finden wir in keinem anderen Evangelium. Und so wollte Matthäus zeigen, Jesus Christus hat juristisch den Anspruch auf Königslinie, auf das königliche Geschlechtsregister. Also das wird gerade am Anfang präsentiert. Und er wird genannt Jesus Christus, der Sohn Davids. Wer ist gewesen, das erste Mal der Sohn Davids in der Königslinie? Das Geschlechtsregister sagt Salomo, der grösste Herrscher von Israel je. Aber jetzt wird da der Messias beschrieben als der Sohn Davids, das heisst der grosse Salomo, wo nicht nur ein Friedensreich wird haben, wo geht bis an Euphrat, wie beim Salomo, wo das Reich Israel die grösste Ausdehnung hat, wo je, sondern über die ganze Welt schlussendlich. Also das ist wichtig. Und da kommt aber dazu, es ist auch eindrücklich, dass es Geschlechtsregister über den Josef geht. Weil nach Jeremia 22, letzter Abschnitt, ist der letzte König, der Jekonia, wo da in Vers 11 erwähnt wird, ist verflucht worden. Und Gott hat gesagt, kein Nachkomme von dir wird je auf dem Thron sitzen und herrschen. Das heisst, wer vom Samen vom Jekonia Abstammung hat, der hat nie der König werden. Das heisst, der Josef hätte, obwohl er Sohn Davids war, durch Königslinie, nie können König werden. Der Fluch war auf ihm. Aber dadurch, dass der Josef Maria geheiratet hat, die liebliche Mutter Jesu, hat Jesus Christus juristisch, weil der Josef eben als Mann von der Maria der juristisch gesetzliche Pflegvater war, hat er sein Geschlechtsregister bekommen. Und damit die Königslinie, ist aber kein lieblicher Nachkomme von Jekonia. Und darum beschreibt nachher der Matthäus auch ganz deutlich, dass das Geburt Jesu ist eine Jungfrauengeburt gewesen und hat damit Jesaja 7, Vers 14 erfüllt. Aber er hat Anrecht auf das Geschlechtsregister, darum darf er König sein. Ja. Jeremia 22, letzten Abschnitt, gibst du gerade den Vers an. Vers? Ja, 24 bis 30. Gut. Nicht wahr, wir werden noch sehen im Lukas-Evangelium, wo wir das Geschlechtsregister von der Maria haben, der Herr Jesus war ein Nachkomme von David, auch körperlich, biologisch, durch Maria. Aber die Linie hat sich vom David an abgetrennt, von der Linie vom Josef. Der Josef ist also über die Königslinie, Salomo und so weiter gegangen. Maria ist über einen Bruder vom Salomo, über den Nathan, gelaufen. Also die Linie hat keinen Anspruch er geht auf den Thron. Aber dadurch, dass die beiden sich geheiratet haben, ist beides zusammengekommen. Jesus Christus ist lieblich Nachkomme vom König David. Und juristisch hat er Königslinie in Anspruch genommen. So eröffnet also der Matthäus sein Evangelium, um dem jüdischen Volk zu zeigen, Jesus von Nazareth, der Rabbi aus Galiläa, hat einzig Anrecht auf den Thron Israels. Und der Titel Sohn Davids, Ben David, das ist ja in der rabbinischen Literatur ein Titel vom Messias, kommt am meisten davor in Matthäus, und zwar 8-mal. Und auch der Ausdruck, das Reich der Himmel, kommt 32-mal in Matthäus vor, das ist nur im Matthäus-Evangelium zu finden, der Ausdruck. Reich übrigens wörtlich Königreich. Im Griechischen. Das Wort König steckt drin. Ist ein typisch jüdischer Ausdruck für das Reich vom Messias. Malchut Shemayim. Unter dem Ausdruck Königreich der Himmel hat man das Reich vom Messias erwartet. Und Shamayim ist nichts anderes als ein Deckname, oder ein Ersatzname, besser gesagt, für den unaussprechlichen Namen von Gott. Yahweh. Im Judentum hat man ja schon in alttestamentlicher Zeit angefangen, den Namen zu vermeiden, nicht mehr auszusprechen. Aus Ehrfurcht, um den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Der Name Yahweh. Nur am grossen Versöhnungstag ist der Name vom Hohen Priester 10-mal ausgesprochen worden, im Verlauf von allen Ritualen. Aber dann haben die Rabbiner Ersatznamen gesucht für den Namen von Gott, zum Beispiel Adonai, Herr, und ein Haufen andere Namen, unter anderem auch Shamayim, Himmel. Und darum, auch wenn sogar im Deutschen, wenn man sagt, das ist ein Geschenk vom Himmel, heisst das nichts anderes, es ist ein Geschenk von Yahweh. Das ist der Deckname, der Ersatzname für Gott. Also Reich der Himmel ist das Reich Yahwehs. Und dann haben wir ja nach dem ersten Kapitel in Matthäus, kommen die Magier aus dem Morgenland und was ist ihre Frage, wo sie stehen in Jerusalem? Kapitel 2, Vers 2. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das findet man in keinem anderen Evangelium, die Geschichte. Nur in Matthäus kommen die Heiden fragen, wo ist der König, der verheißene Messias? Und so kann man, also durchgehend durch das Matthäus-Evangelium, immer der Aspekt wird besonders herausgestrichen. Jesus ist der König, der verheißene Messias. Und darum werden auch am meisten Zitate aus dem Alten Testament zitiert in dem Evangelium. Und da kommt dazu, der Matthäus war ja ein Zöllner gewesen. Das wird beschrieben in Matthäus 9, 9 bis 13. Das heisst, er war ein König, er war ein Diener gewesen vom höchsten König, den es damals gegeben hat. Von dem König der Könige. Der Kaiser in Rom. Damit war er natürlich auch ein Landesverräter gewesen, ein Verräter von seiner eigenen Nation, denn er hat Steuern eingetrieben für die Fremdherrscher aus Rom. Aber ihm war es offensichtlich so wichtig gewesen, dass er kann da so eine Position haben, wo er ein Diener ist, direkt vom höchsten König. Aber dann lesen wir in Matthäus 9, wie der Herr Jesus aus dem Zollhaus vorbeikommt und sagt, Lech Acharei, komm mir nach. Das ist nämlich übrigens der rabbinische Spezialausdruck, wenn man Studenten gesammelt hat. Also Schüler, Jünger. Dann hat man, nur der Rabbiner hat das dürfen sagen. Lech Acharei. Komm mir nach. Und der Matthäus verlässt das Zollhaus, folgt ihm nach. Und er fängt an realisieren, das ist der höchste König. Das ist der König, der auch höher ist als der König der Könige in Rom. Und gewissermaßen kommt sein Leben eine totale Wende über, durch das, dass er sieht, wer der wahre von Gott am höchsten gewürdigte König ist und folgt ihm nach. Und er lädt dann sofort einen Haufen Kollegen ein, Zöllner und Sünder, zusammen mit dem Jesus, mit dem Messias, den er gefunden hat, um ihnen auch den grossen König wichtig zu machen. Und so kann man sagen, das Matthäus-Evangelium ist eigentlich geschrieben, um den Menschen zu sagen, schaut mal, wie wunderbar, wie grossartig, wie majestätisch ist Jesus Christus, der König der Könige, der verheißene Messias. Er hat Autorität übernommen in meinem Leben und ich bin ihm nachgefolgt und das möchte ich, dass er das auch in eurem Leben tut. Das ist gewissermaßen die persönliche Botschaft vom Matthäus-Evangelium an jeden Einzelnen von uns. Und dann kann man vielleicht noch etwas sagen über den Aufbau vom Matthäus-Evangelium. Wir haben eigentlich eine Kreisstruktur. Das Buch fängt ja an mit dem, Jesus Christus ist der Sohn Davids und der Sohn von Abraham. Da kommt das Geschlechtsregister. Dann sehen wir, der Sohn Davids in erster Linie war mal der Salomo. Und der Sohn Abrahams, nach Vers 2, war der Isaak, der geliebte Sohn, wo dargebracht worden ist auf dem Berg Moria. Also können wir sagen, das Matthäus-Evangelium präsentiert den grossen Salomo und den grossen Isaak. Und das entspricht der zweite Teil vom Matthäus-Evangelium. Der erste Teil geht von Kapitel 1 bis 12. Der König von Israel kommt und bietet Israel das Königreich an. Das Reich, der Himmel ist nahe gekommen. Aber Israel verwirft ihn. Und in Kapitel 12 sehen wir, wie sogar führende Leute aus dem jüdischen Volk sagen, die Wunderwerk, die er macht, das macht er durch Satan. Und dann kommt die Wende ab Kapitel 13, in der Gleichnis, wie das schon andeutet, Jesus Christus geht jetzt zu den Heidenvölkern. Der Same wird ausgestreut auf das vielfältige Ackerfeld. Das wird auch erklärt in Matthäus 13, der Acker bedeutet die Welt. Das heisst, die Botschaft vom Wort Gottes, von dem guten Samen, geht jetzt aus zu den anderen Völkern. Und das ist doch der grosse Sohn Isaaks. Wo der Isaak dargebracht worden ist auf dem Moria, hat Gott ihm versprochen, weil du auf mich gelassen hast, wird in deiner Nachkommenschaft werden alle Nationen gesegnet werden. 1. Mose 22, Vers 7. 10. Vers 17. Das heisst, der wahre Isaak, das ist der Segen für alle Völker. 22, Vers 18, Entschuldigung. Der Segen für alle Völker. Der wahre Isaak. Und das wird gezeigt im zweiten Teil vom Matthäus-Evangelium, wo dann auch Kreuzigung der Höhepunkt ist von dem Teil. Und jetzt schauen wir mal schnell, wie das Matthäus-Evangelium endet. Der Auferstandene begegnet den Jünger und sagt, ich kann überlesen, Vers 18. Also da der große Salomo, wo Autorität hat, Königsgewalt hat, nicht nur über Groß-Israel wie sein Euphrat, sondern über die ganze Erde. Und nicht nur über die ganze Erde, sondern im Himmel und auf der Erde. Und dann kommt Vers 19, der Sohn Abrahams, der Segen für alle Völker. Also da haben wir den Auftrag, alle Nationen zu Jünger zu machen. Dass alle in den Segen kommen von dem Opfer auf Golgatha. Das ist der grosse Sohn Abrahams, wo sein Leben gegeben hat, um ein Segen zu sein für alle Völker. Und so schließt sich als effektives Matthäus-Evangelium wie einen Kreis ab. Ist bis dahin, sind bis dahin ein bisschen Fragen? Malchut Shamayim, das. Shamayim heisst Himmel. Malchut, Königreich. Gut, dann gehen wir, oder hast du noch weitere Fragen? Jawohl. Das ist also, zählungsweise vom Matthäus ist so, dass er bei einem neuen Abschnitt tut er wieder neu zählen, die gleiche Person nochmal einisch. Also man muss sich der Zählweise anpassen, wo er verwendet. Und da kommt dazu, gerade was Zählen anbetrifft, das ist von Volk zu Volk sehr verschieden. Zum Beispiel, wenn man zum Doktor geht, in zwei Wochen, dann ist das bei den Deutschschweizern sind das 14 Tage und die Franzosen meinen, es sind 15. Oder? Auf Französisch sagt man dans 15 jours, Und meint genau das Gleiche, wenn man das muss übersetzen auf Deutsch, dann darf man nicht schreiben in 15 Tagen, sondern in 14 Tagen. Das ist einfach, weil die Franzosen den ersten Tag mitzählen und die Deutschen Schweizer fangen erst beim nächsten Tag an zu zählen. Und das ist übrigens auch das gleiche Problem mit, an welchem Tag ist Jesus Christus auferstanden? Was ist gemeint, in 3 Tagen wird ich auferstehen? Was ist damit gemeint? Muss man heute mitzählen oder erst am nächsten Tag? Da kommen jetzt einige Probleme dann manchmal zum Vorschein. Gut, noch etwas. Ja, wir müssen doch ein bisschen vorwärts kommen. Also, Markus. In Markus ist auffällig, dass es so kurz ist und vieles weggelassen ist, was man bei den anderen Evangelien findet. Es gibt nur 7% vom Text, wo nur im Markus-Evangelium vorkommt. 93% findet man auch in den anderen Evangelien. Und darum wird von vielen Bibellesern das Markus-Evangelium völlig zu Unrecht vernachlässigt. Man meint, das braucht es ja gar nicht. Aber wir werden sehen, wieso das sehr nötig ist. Aber wichtig ist beim Markus-Evangelium, sehr wichtig ist, was er nicht erzählt. Also er schreibt zum Beispiel kein Geschlechtsregister. Er beschreibt keine Geburtsgeschichte. Sondern er fängt eigentlich nach einer kurzen Einleitung gerade an mit dem Dienst und dem Wirken vom Herrn Jesus in Israel. Das ist ja auch nicht wichtig für einen Arbeiter, dass er irgendwie ein königliches Geschlechtsregister hat. Was nützt einem, wenn man königliche Abstammung hat und ein blaues Blut hat und dabei nicht kann arbeiten kann? Foolish. Das ist nicht wichtig, die Abstammung, sondern wichtig ist, ob jemand anpacken kann. Und so betont also der Markus nicht die königliche Abstammung vom David und der Königslinie und so weiter, sondern er betont, was Jesus Christus tut und was er da hat. Weiter ist es im Markus-Evangelium so, dass am wenigsten Wort Jesu vorkommt. Am wenigsten Bibelvers. Ich habe das extra mal ausgezählt. Und bin gekommen, im Matthäus-Evangelium ist 60% der Bibelvers sind Worte Jesu. Lukas 50, Markus nur 42 und Johannes 50%. Also objektiv kann man sagen, im Markus-Evangelium redet der Herr Jesus am wenigsten. Und das ist ja auch so, bei einem Arbeiter in einer Fabrik oder wo auch immer, ist es ja nicht wichtig, dass er viel reden kann. Oder? Die hat man weniger gern, die auch redet. Sondern man muss etwas tun. Und so betont also der Markus die Taten Jesu. Und so kann man tatsächlich sagen, der Schlüsselvers im Markus-Evangelium, der finden wir in Markus 7, in einer Geschichte, die nur in Markus vorkommt. Und das ist etwas sehr Besonderes. Nur 7% ist ja exklusiv. Kann jemand uns Markus 7, Vers 37 vorlesen?
Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Augen hören, als auch die Stummen reden.
Also man kann als Schlüsselvers sagen, er hat alles wohl gemacht. Das ist die Botschaft vom Markus Evangelium. Der Knecht, der unermüdlich dient, nicht so viel redet, aber handelt. Das sagen wir auch bei der UNO zum Beispiel. Die sollten weniger reden, mehr handeln, oder? Aber der Markus zeigt, der Herr Jesus ist wirklich ein Mensch gewesen, der hat nicht einfach geredet. Natürlich hat er geredet. Aber er hat auch gehandelt. Er hat alles wohl gemacht. Dann ist es auffällig, in Markus heisst es dauernd und. Es ist die grösste Dichte vom Gebrauch und im ganzen Neuen Testament. Also statistisch nachgeschaut für das ganze Neue Testament. Es gibt kein einziges Buch im Neuen Testament, wo so dicht das Wort und statistisch vorkommt. Übrigens, weit über 1000 Mal in diesen 16 Kapiteln. Das ist natürlich kein Beispiel für deutschen Aufsatz. Aber der Markus hat ja nicht Deutsch geschrieben, sondern Griechisch, und zwar ein sehr stark hebräisch gefärbtes Griechisch. Also, drum, und das ist eben, das ist gut für Hebräisch und. Für klassisches Hebräisch. Ja, und das zeigt uns aber eigentlich das und, das unermüdliche Dienen von Jesus Christus. Er geht von einem Punkt zum anderen. Auch die Wörter alsbald, im Griechischen Euteos und Euthys, kommen etwa 40 Mal vor. Das heißt, er geht von einem Ort zum anderen und dann heißt plötzlich alsbald. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Das alsbald drückt dann aus die Spontaneität zum Dienen. Sofort bereit, sofort dabei. Und ganz eindrücklich ist im ersten Kapitel, Vers 21 bis 34, das ist einzigartig, beschrieben den ganzen Tagesablauf vom Herrn Jesus. Und zwar geht es, bis es Abend ist und schon dunkel ist, er dient immer noch. Und dann kommt der nächste Tag, Vers 35, früh am Morgen, wo es noch dunkel ist, geht er raus und beten, um nachher wieder zu dienen. Das ist nur im Markus-Evangelium, wo so eine Eröffnung ist mit einem unermüdlichen Tagesablauf. Und dann finden wir etwas ganz Eigenartiges. Nur im Markus-Evangelium wird nach der Himmelfahrt auch das Sitzen zur Rechten auf dem Thron Gottes beschrieben. Kapitel 16, 19 bis 20. Nur da, kein anderes Evangelium. Da könnte man denken, aber das passt ja gerade nicht, der Diener, der auf dem Thron sitzt. Aber wir müssen denken an Matthäus 23, Vers 12. Der Herr Jesus sagt, wer sich selber erniedriget, der wird erhöht werden. Und darum zeigt Markus, der Diener, der sich selber erniedrigt hat, bis zum Tod, aber von Gott erhöht worden ist auf den Thron. Und was macht er dort? Ausruhe. Dort heisst, dass er weiter dient und den Jünger auf der Erde Kraft gibt. Vers 20 heisst nämlich, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Also er sitzt auf dem Thron als erhöhter Diener, aber wirkt weiter. Wirkt weiter. Übrigens ein internes Argument auch für die Echtheit vom Markus-Schluss, wo ja oft angezweifelt worden ist, weil ein gewisses Manuskript nicht vorhanden ist. Also intern, das ist von der Struktur her vom Markus-Evangelium ist das genau Pointe. Dann ist ja Folgendes zu sagen, der Johannes Markus, wie er mit vollem Namen heisst, Apostelgeschichte 12, Vers 12, wird von Petrus genannt, in 1. Petrus 5, Vers 13, Sohn. Das heißt, er hat eine ganz spezielle geistliche Beziehung gehabt zum Petrus. Darum muss er auch von ihm sehr viel Material gehabt haben für das Evangelium. Und nach der Überlieferung hat auch der Petrus ganz speziell sein Gutachten gegeben für das Markus-Evangelium. Das ist sehr wichtig im Blick auf Frage, welche Bücher gehören zum Kanon vom Neuen Testament. Die alte Kirche hat Wert darauf gelegt, weil ja nach Epheser 2, Vers 20, Kirche, die Gemeinde, auf die Grundlage, wo der Apostel und Propheten gebaut worden ist, haben die Bibelschreiber, um können akzeptiert zu werden, haben sie müssen Apostel sein oder Sennig, die von den Aposteln bestätigt waren. Und so hat also der Markus die spezielle Bestätigung gehabt, vor allem durch den Petrus. Und darum hat man das Markus-Evangelium auch können akzeptieren, als zur Schrift gehörend. Von ihm heisst es, dass er auf der ersten Missionsreise mit dem Apostel Paulus mitgegangen ist, Apostelgeschichte 13. Aber nachher, wo sie durch die rauen Gegenden in die Türkei gegangen sind, hat er plötzlich aufgegeben und ist weggegangen. Alle Stellen sind drauf angegeben auf dem Blatt. Nachher, bei der zweiten Missionsreise, hätte der Barnabas ihn wieder mitnehmen. Und Paulus ist ganz massiv dagegen gewesen. Die beiden haben miteinander Streit bekommen, Paulus und Barnabas, zwei Diener von Gott. Und es ist bis zu einer Erbitterung gekommen, dann sie sich getrennt. Ganz massiv, oder? Wenn man denkt. Sie haben nicht mehr zusammen arbeiten. Der Barnabas hat dann den Markus genommen und der Paulus hat den Silas genommen und so sind sie auf Missionsreise gegangen, jeder. Wir sind so beieinander gewesen. Aber es war gut gewesen, dass man da nicht irgendwie eine Gemeindezucht ausgeübt hat. Obwohl in dieser Gemeinde sind die Brüder der Ansicht gewesen, dass der Paulus recht hat. Es heisst nämlich nur in Apostelgeschichte 15 am Schluss, dass sie den Paulus der Gnade Gottes anbefohlen haben, die Brüder dort. Beim Barnabas heisst das nicht. Aber in einer Situation, der Barnabas, wo, oder wie ich sage, der Barnabas ist ja nicht ein Apostel gewesen wie der Paulus, hat also auch nicht die gleiche Bestätigung gehabt, die geistliche Bestätigung. Und gut, ich meine, das ist wir müssen einfach ausgehen, so steht, und aus dem kann man irgendwie schliessen, also beim Paulus sind sie jedenfalls dahinter gestanden, beim Barnabas könnte man sich fragen, aber sie haben ihn gehen lassen. Und man merkt, dass Jahre später muss das wieder in Ordnung gekommen sein. Denn der Paulus kann in 1. Korinther 9 mit Hochachtung reden über den Barnabas, quasi auf der gleichen Stufe, und sagt, hat eigentlich nur der Barnabas und ich kein Recht, eine Frau zu haben. Als Evangelist, oder? Also er redet wieder mit Hochachtung über den Barnabas. Also manchmal braucht es eben Zeit, dass etwas kann reifen. Aber wie gesagt, der Markus war gewissermaßen der Ausschlag für die Trennung. Der Paulus hat gefunden, so einen kann man nicht mehr mitnehmen. Der hat versagt. Und der Barnabas hat gefunden, ja, du, das ist. Ich meine, man muss doch einem jungen Mann eine Chance geben. Kannst du nicht sagen, einmal und danach ist aus, oder? So hätte er können argumentieren. Aber die Bibel gibt uns eben noch einen Tipp dazu. Wir sehen, dass der Markus ein Verwandter war von Barnabas. Sein Cousin oder sein Onkel war er. Und Verwandtschaftsbeziehung, das macht natürlich befangen, weil man nicht so objektiv kann sein. Aber wir sehen, also, das kann auch da mit eine Rolle spielen. Aber das Wunderbare ist, und das ist eigentlich der langen Rede kurzer Sinn, in den späten Paulusbrief, Philemon, Kolosser, 2. Timotheus, redet Paulus mit Hochachtung über den Diener Markus. Und sagt von ihm im letzten Brief aus der Todeszahl in Rom, man soll den Markus zu ihm bringen, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also jemand, der im Dienst als Gläubiger versagt hat, aber eine wunderbare Wiederherstellung erfahren hat, der ist ausgewählt worden, um den vollkommenen Diener Jesus Christus zu beschreiben. Das ist das Eindrückliche. Und der Markus gibt eigentlich an, was ist das Rezept von der Kraft im Dienst. Am Schluss vom Markus-Evangelium gehen nämlich die Jünger dienen. Das findet man nur da, dem Evangelium. Und der Herr wirkt vom Himmel her mit. Das heisst, jeder Dienst, wo wir nicht wirklich direkt die Kraft von oben her überkommen, dafür sagen wir. Es ist das Geheimnis von der Kraft, kann man gut illustrieren mit einem Händchen. Ich habe leider keinen da. Mit einem Händchen kann man viel machen, man kann sogar Klavier spielen, wenn es sein muss, 10-Finger-Händchen. Aber der Händchen an sich, der kann überhaupt nichts, der ist so flatterig wie nur etwas, oder? Schlapp und kraftlos. Aber wenn die Hand in den Händchen hineingeht, dann kann der Händchen wirken. Und so sind wir eigentlich alles Händchen. Und wenn der vollkommene Diener aus dem Himmel her in uns wirkt, Kraft gibt, dann können wir seinem Beispiel folgen und dann werden wir alles sehen wie der Markus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist das Geheimnis der Kraft, Christus in euch. Also man könnte sagen, das ist Botschaft vom Markus. Und der Markus ist übrigens möglicherweise aus dem Stamm Levi. Denn sein Verwandter, der Barnabas, von ihm wird ausdrücklich gesagt in Apostelgeschichte 5, dass er ein Levit war. Also ein Tempeldiener aus dem Stamm Levi. Und so haben wir also einen Tempeldiener gewissermaßen, wo der vollkommene Diener Jesus Christus ist. Also wir sehen auch, die Wahl vom Schreibzeug für das bestimmte Thema ist wirklich ganz gewählt. Jetzt kommen wir noch kurz zum Lukas-Evangelium. Ich habe gesagt, das beschreibt vor allem Jesus Christus als Mensch. Und interessanterweise ist das Evangelium geschrieben worden von einem Arzt. Also einer, der speziell daraus kommt, was ein Mensch ist. Also er sollte daraus kommen, was ein Mensch ist. Menschenkenntnis auch Mitgefühl für Kranke und Arme. In Kolosser 4, Vers 14 wird der Lukas genannt, Lukas, der geliebte Arzt. Ist noch schön, dass er nicht heisst, der berühmte Arzt. Das ist ja wahrscheinlich auch gewesen. Aber es ist ja, das Wichtige ist nicht, dass wir in unserem Beruf berühmt werden, sondern dass wir treu sind. Der geliebte Arzt. Und der schreibt am meisten über die Jungfrauengeburt. Also einer, der wirklich rauskommt, oder? Wenn es um solche Fragen von Gynäkologie geht. Und er beschreibt am meisten Geschichten, wo Kranke und Arme durch Jesus Christus Mitgefühl und Hilfe erfahren. Also das ist, wenn man das statistisch durchgeht, die Geschichte, das ist so viel exklusives Material in Lukas. Gerade, wo es darum geht, Kranke, solche, die sozial am Rand sind, und auch Ausländer. Also er ist auch sehr interessiert an Ausländern. Wir sehen, wir können das sehr aktualisieren, das Lukas-Evangelium. Aber er war der einzige Schreiber, gewesen, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. In der Bibel. Das geht hervor aus Kolosser 4, Vers 10 bis 14. Dort werden nämlich drei Männer erwähnt, die Grüße weitergeben. Und dann heisst, diese alle sind aus der Beschneidung. Und nachher kommen nochmal drei. Und darunter ist der Lukas. Also nicht aus der Beschneidung. Das heisst, es ist ein Nicht-Jude, der erfahren hat, die Liebe vom Erlöser und sein Mitgefühl für die nicht-jüdischen Menschen. Und darum überrascht es einem nicht, warum der Lukas in seiner Geschichte speziell betont, dass das Heil durch Jesus Christus für die ganze Welt ist. Er beschreibt das Geschlechtsregister von der Maria, wo zurückgeht bis auf den Adam. Der Matthäus ist ja nur bis zum Abraham zurückgegangen. Er geht zurück bis zum Adam, um zu zeigen, Jesus Christus ist nicht nur mit dem jüdischen Volk verwandt, sondern mit allen Menschen. Und dann finden wir zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte Lukas 2, wie die Engel sagen, Friede auf Erden, nicht Friede in Israel. Geht weiter als Friede in Israel, Frieden auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Nicht den Juden ein Wohlgefallen, den Menschen. Oder er beschreibt in der Weihnachtsgeschichte den Simeon, wo im Tempel das Kind auf die Arme nimmt, der alte Simeon, und sagt, du, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen, wo du parat gemacht hast für alle Völker. Er sagt für Israel, aber auch für alle Völker. Die erste Erzählung von einer Predigt ist der ausführliche Bericht in Lukas 4, der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth. Er liest aus der Rolle von Jesaja, alle sind berührt von diesen Wort von Gnade. Und dann sagt der Herr Jesus, übrigens, wenn es um Gnade geht, im Alten Testament hat es einen Haufen Aussätzige gegeben in Israel. Aber nur der Naaman, der Syrer, ist geheilt worden. Im Elia. Im Elisa. Und dann sagt er, er hat einen Haufen Witwen gegeben in Israel, der Königezeit. Aber der Elia, der ist nur geschickt worden zu dieser libanesischen Witwe in Sarepta. Die haben gecheckt, was das bedeutet. Die ganze Synagoge ist verrückt worden und dann will der Berg durch abstürzen. Was? Gnade, wo Israels Grenze sprengt, das hat die Predigt bedeutet. Das haben sie nicht vertraut. Aber das beschreibt der Lukas. Ihn hat die Predigt, die so herausgefordert hat, das hat ihn ganz besonders bewegt. Darum gehört er auch dabei. Auch dazu. Ein paar charakteristische Merkmale noch. Ausdrücke wie Freude, sich freuen etc. Man sieht da die statistischen Zahlen. Kommen eindeutig am meisten vor im Lukas-Evangelium. Und auch die Wörter Friede sehen wir ganz deutlich im Lukas-Evangelium am meisten. Rettung oder Heil, retten und so weiter. Ganz deutlich am meisten im Lukas-Evangelium. Auch Lob, loben. Tja, da haben wir genau das Friedensopfer. Das Gesetz hat in 5. Mose 27 betont, beim Friedensopferessen soll man sich nur freuen. Das ist das Opfer von der Freude. Haben wir da? Es ist Friedensopfer gewesen. Am meisten Frieden, von Frieden ist die Rede im Lukas-Evangelium. Und das Wort Friedensopfer kann man auch übersetzen, nicht nur Friedensopfer, sondern auch Heilsopfer oder Rettungsopfer. Das ist genau der Ausdruck, der typisch ist für das Lukas-Evangelium. Und man hat das Friedensopfer, je nachdem auch genannt, Lobopfer oder Dankopfer. Das ist das, was typisch ist für das Lukas-Evangelium. Also eindeutig das Friedensopfer da. Dann finden wir eben Gnade und Barmherzigkeit deutlich am meisten erwähnt in dem Evangelium. Denn es geht um Gottes Erbarmen für die ganze Menschheit. Und zweimal wird nur in Lukas gesagt, Lukas 1, 78 und 7, Vers 16, dass Gott die Menschen besucht hat. Gott auf Besuch gekommen ist. Und genau da haben wir doch auch die Haufen Geschichten von persönlichen Besuch im Lukas-Evangelium. Das Opfer von der Gemeinschaft. Ein Haufen persönliche Unterredungen. Und weiter finden wir am meisten Jesus Christus beschrieben im Gebet im Lukas-Evangelium. Hat er alle 11 Stellen nachgegeben. Gebet ist ja der Ausdruck von Abhängigkeit. Und was der Mensch eigentlich kennzeichnen muss, der Mensch nach Gottes Gedanken ist seine Abhängigkeit von Gott. Und der Mensch, Jesus Christus, gibt uns da das vollkommene Beispiel durch seine Gebetsabhängigkeit von Gott. Der Lukas ist, sein Evangelium ist zitiert worden von Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 18. Da wird die Schrift zitiert, zuerst 5. Buch Mose, und nachher ein Zitat aus Lukas 10. Das ist eindeutig aus Lukas 10 genommen, ein Zitat. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und damit hat der Apostel Paulus das Lukas-Evangelium auf die gleiche Stufe gesetzt wie die Tora. Bücher Mose. Das heisst, der Apostel Paulus selber hat Inspiration, die göttliche Inspiration, vom Lukas-Evangelium bestätigt. Und das hat der alte Chile sehr einfach gemacht, das Lukas-Evangelium zu akzeptieren als die Schrift. Können wir 10 Minuten Überzeit machen? Oder verhungert jemand? Oder muss jemand dringend gehen? Also wenn jemand dringend ist, muss auf den Zug oder irgend so nur ungeniert rausgehen. Ich hatte da kein Hindernis müssen sein. Also, wir müssen noch zum Johannes-Evangelium kommen. Sonst kommen wir heute Nachmittag nicht durch. Das Johannes-Evangelium beschreibt also Jesus Christus speziell in seiner Gottheit. Und das wird auffällig gesehen schon in den ersten Versen. Kann jemand das lesen? 1 bis 3.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.
Das ist so ein eigentümlicher Anfang, einzigartig eben im Johannesevangelium. Jesus Christus wird von Anfang an genannt, das Wort. Ich habe vorher etwas erzählt über Ersatzwörter von den Rabbiner für den unaussprechlichen Namen, Yahweh. Wo man nur geschrieben hat mit vier Konsonanten, J-H-W-H. Wo meint der ewige, unwandelbare. Der Gott, der in sich selber existiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Ersatzname war, den findet man vor allem in den aramäischen Übersetzungen vom Alten Testament, von den Rabbinern, der heisst Memra Adonai, das Wort des Herrn. Also das Wort Memra ist ein Ersatzname für Yahweh. Und so wird Jesus Christus gerade von Anfang an genannt, im Anfang war Memra, das Wort. Und Memra war bei Gott, und Memra war Gott. Wird also unterschieden, einerseits von Gott und auf der anderen Seite ist das Wort selber Gott. Also es wird deutlich gemacht, es gibt eine Mehrzahl in der Gottheit. Aber Jesus Christus ist das Wort, durch das sich Gott offenbart hat den Menschen. Und durch ihn ist auch alles erschaffen worden. Alles war durch dasselbe. Zeugen Jehovas sagen ja, Jesus Christus ist nicht Yahweh, sondern er ist ein Engel, der erschaffen worden ist. Darum beten sie auch nicht zu ihm. Denn wir dürfen nur zu Gott beten. Ja, dann sagt man ihnen da, ja, da steht doch, das Wort war Gott. Ja, nein, da steht kein Artikel auf Griechisch, da muss man übersetzen, das Wort war in Gott. Gut, wir werden jetzt nicht über Grammatik reden, aber da wäre noch eine Nachhilfestunde wert. Aber man muss mit dem kommen, was man eindeutig überzeugen kann. Da heisst es, alles ward durch dasselbe. Also alles ward durch dasselbe. Jesus Christus Wort hat ja alles erschaffen. Alles. Dann ist er doch selber nicht erschaffen worden. Ah doch. Er ist die erste Schöpfung von Jehova. Und nachher hat er alles geschaffen. Das Wort alles ist eben nicht immer absolut, im absoluten Sinn alles. Und das stimmt ja. Das heißt in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Dann ist Jesus Christus ausgeschlossen. Aber der Johannes schreibt weiter, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Er sagt mit dem nichts anders als, was man in einem amerikanischen Gerichtsfall gebracht hat als Definition für das Wort alles, the word all. Haben sie dort definiert? The word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Und so tut der Johannes definieren, was alles heißt, jetzt da in dem Zusammenhang. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Das ist eine mathematische Formulierung, oder? Zum alles ausschliessen. Und viele Bibelleser stöhnen, oh, warum schreibt der Johannes es so kompliziert? Du bist doch ein einfacher Fischer gewesen. Er schreibt so kompliziert, damit man 2000 Jahre keine Chance hat, zum Gottheit Christi können abzusprechen. Und ich habe das also erlebt mit meinem Führer für Zeugen Jehovas. Ich habe den Vers 3 gebracht. Er hätte gern gehabt, ich hätte über den Vers 2 geredet mit dem. Das Wort war ein Gott. Und ich habe gesagt, nein, Vers 3. Er ist gesucht in der Bibliothek. Kommentar über den Vers 3. Er hat nur über Vers 2 gefunden. Und er hat gesagt, dann müssen Sie halt den Vers rausschneiden. Nein. Aber nach 2 Stunden hat er gesagt, ich muss aufhören. Ich will aufhören mit dieser Diskussion. Sonst könnte ich noch wegkommen von meinem Glauben. Und ich bin extra nicht auf Sprüche 8 eingegangen, auf das und das und das. Man kann über vieles reden und über 144.000 und so weiter. Das ist, braucht man doch gar nicht. Ist doch gleich, wenn einer meint, 144.000 meint das. Dem kann ich auch schlafen. Aber wenn es geht um Gottheit Christi, dann ist das Fundament vom Glauben angegriffen. Und das wird da klar bezeugt. Er ist der Ewige und alles ist durch ihn entstanden. Und es gibt nichts, wo nicht durch ihn entstanden ist, wo je entstanden ist. Also so fängt Johannes schon sein Evangelium an, um uns zu zeigen, wer der Mensch Jesus Christus ist. Und in seinem Evangelium sind verschiedene Wörter ganz besonders wichtig, wie Liebe, Lieben, Geliebt. Ich sehe die Statistik, das ist typisch für Johannes. Oder Leben, als Hauptwort und als Tätigkeitswort. Oder Licht und Erleuchten. Oder Wahrheit, wahrhaftig. Das ist alles typisch für dieses Evangelium. Ich komme auf das nochmal zurück. Dann Herrlichkeit verherrlichen. Das ist ein Schlüsselbegriff. Und man sieht, das ist doch das Brandopfer, das da dargestellt wird. Das Opfer, das aufgestiegen ist zur Herrlichkeit Gottes. Darum wird auch nur im Johannesevangelium nichts geredet über die Finsternis am Kreuz. Nichts, kein Wort. Das ist das Wort, das Opfer, das zu aufgestiegen ist, zum Wohlgefallen, zur Verherrlichung von Gott. Dann beschreibt Johannes ganz speziell Gott als den Vater. 122 Mal kommt der Ausdruck Vater vor im Johannesevangelium. Und da kann man verstehen, dass er also schlussendlich nach 3 Jahren eine Sehnsucht bekommen hat. In Johannes 14, dem Vorabend, sagt ein Jünger, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und da kommt die Antwort über, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er sagt auch, ihr wisst den Weg, wo ich hingehe, ihr wisst den Weg zum Vater. Ja, was ist denn der Weg, damit wir kommen können? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Gott wird geoffenbart im Johannesevangelium als der Vater. Und wegen dem wird eben im Johannesevangelium ganz speziell betont, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Das ist ein Ausdruck, der ja nur im Johannes vorkommt. Eingeboren, das griechische Wort bedeutet da, kann den Sinn haben, der einzige Sohn, der je auf die Welt gekommen ist in einer Familie. Und dann bedeutet das Wort eingeboren auch, der einzige in seiner Art. Also, der eingeborene Sohn, das ist der einzige in seiner Art. Es gibt keinen zweiten Sohn Gottes in dem Sinn. Die Engel werden ja zum Teil genannt die Söhne Gottes, oder im Alten Testament. Oder die Gläubigen werden genannt Kinder Gottes. Sogar Söhne Gottes im Römerbrief. Aber im Johannesevangelium werden die Gläubigen immer nur genannt Kinder Gottes. Nie Söhne Gottes. Um ganz deutlich zu zeigen, da geht es um etwas ganz anderes. Kinder Gottes und Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, das kann man nicht auf die gleiche Stufe bringen. Und der Johannes beschreibt Jesus Christus als der ewige Sohn im Schoß vom Vater. Ich kann überlesen, 1 Vers 18.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und der Vater Sohn ist, der hat mit uns gesehen.
Der Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Da haben viele Bibelleser dabei sofort gedacht, das Bild von einem Kind, das auf dem Schoß vom Vater getragen wird. Das ist so etwas sehr Schönes, die Erfahrung. Aber das geht nicht um das. Wir haben nämlich den Ausdruck im Schoß von jemand anderem sein, haben wir noch einmal im Johannesevangelium. Und zwar in Kapitel 13. Beim letzten Passa. Da sind Polster damals beim Essen so angeordnet gewesen, dass nach römischer Sitte ja gelegen ist beim Essen, nicht gesessen, wie wir das machen. Und nach Sitte dort ist der geehrteste Gast bei einem Essen, ist auf dem Polster so angestellt worden, dass er unterhalb vom Einladenden gelegen ist auf dem Polster. Und so hätte Johannes können seinen Kopf nur ein bisschen aufmachen und dann hat er ihn können an die Brust Jesu legen. Und dann lesen wir ja in Johannes 13, Vers 23, kann das jemand lesen?
Es war noch einer unter seinen Jüngern, der Jesus hatte, der lag bei sich an der Brust Jesu.
Jawohl. Und Vers 25.
Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist
das? Jawohl. Das ist also der Jünger, wo, den Jesus liebte. Ich kann Stellen nachgehen, kommt verschiedene Mal vor. Der hat, das ist gewissermaßen der geehrteste Gast gsi an dem Abendmahl. Und er hat so können seinen Kopf anheben, an die Brust Jesu. Aber da geht's also nicht um ein Kindli im Schoß vom Vater, sondern es geht um einen erwachsenen Mann, der da den Ehrenplatz hat beim Gastmahl und so, den Kopf kann ans Herz vom Messias legen. Und so ist es, wenn der Johannes sagt, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, geht es darum, der ewige Sohn, der in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater ist. Und gewissermaßen die tiefste Herzensbeziehung hat. Das ist der ewige Sohn Gottes. Und warum schreibt der Johannes das Evangelium? Weil er der Jünger war mit der tiefsten Beziehung zum Messias. Und darum hat er am besten können über die Beziehung vom ewigen Sohn zum ewigen Vater können berichten. Und sein Thema ist, zu zeigen, der ewige Sohn ist Yahweh selber. Und er ist als Mensch in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist, wer der Vater ist. Und uns die Beziehung vom ewigen Sohn zum ewigen Vater aufzudecken. Eine Beziehung, die im Alten Testament nur sehr verdeckt angedeutet wird. Zum Beispiel in Sprüche 30 hat man die Frage, können Sie mal einem orthodoxen Jude stellen, wer ist der Schöpfergott dort, von dem es heisst, und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das ist eine Frage im Alten Testament. Seines Sohnes, also nicht eines Sohnes von ihm. Was ist der Name seines Sohnes? Also Yahweh hat einen Sohn, und zwar einerlei. Und was ist sein Name? Das fragt man schon im Alten Testament. Und Johannes Evangelium zeigt uns, wer das ist. Und in seinem Evangelium kommt der Name Jesus am allermeisten vor. Also das auszählt, das ist auf dem Blatt. Das sollte auf dem Blatt sein. Ja, 244 Mal. Also deutlich mehr als zum Beispiel im Lukas, wo es nur 88 Mal vorkommt. Und was heißt Jesus? Das ist eben der Name vom Sohn Gottes. Und Jesus heißt der Ewige ist Heil. Also der Name, der auch nochmal seine Ewigkeit deutlich betont. Und der Sohn ist gekommen in die Welt, um die Beziehung, die er als eingeborener Sohn zum ewigen Vater hat, zu offenbaren. Und dann zeigt aber der Johannes in Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, Menschen können jetzt in die gleiche Beziehung zum ewigen Vater kommen, sie können die gleiche Beziehung überkommen, wie der ewige Sohn zu seinem Vater, können sie überkommen als Kinder. Indem sie nämlich das Leben aus Gott überkommen. Und darum wird so viel geredet über Leben. In dem Evangelium. Menschen können das Leben von Gott überkommen und können darum eine Beziehung überkommen von Kindern zum Vater. Also etwas völlig Neues. Eine Beziehung, die es im Alten Testament gar noch nicht gegeben hat. In dieser Art. Und das zeigt uns der Johannes, indem er den Sohn Gottes zeigt, und Sehnsucht weckt bei den Leser nach dem Vater, nach dieser Beziehung zum Vater durch Jesus Christus. Und übrigens, der Johannes hat das Evangelium geschrieben, um Irrlehren in Bezug auf die Person von Jesus abzuwehren, am Ende vom ersten Jahrhundert. an die gnostische Irrlehre. Darum betont er so stark die Gottheit von Christus. Und zweitens, wir denken der Johannes, der Apostel von der Liebe, das war einer, der sicher einen sehr sanften Charakter hatte. Und das Gegenteil ist wahr. Wir lesen nämlich in Lukas 9, da hat der Herr ihm und seinem Bruder den Namen gegeben, Boanerges, auf Aramäisch, Söhne des Donners. Um das Temperament ein bisschen auszudrücken. Also explosiv wie nur etwas. Und sie sind dann parat und haben gesagt, Herr, was, die Samariter wollen dich nicht aufnehmen? Sollen wir Feuer vom Himmel oben runter holen? Dann wissen sie, wo es durchgeht. Und der hat offensichtlich auch noch Probleme gehabt mit einem gewissen Hochmut. Er hat nämlich den Wunsch gehabt, mit seinem Bruder zusammen den höchsten Platz können zu bekommen im Reich. Matthäus 20. Und wenn man dann so das Johannes-Evangelium liest, wo er geschrieben hat, am Ende von seinem Leben und auch seine Briefe, da ist so jemand abgeklärt. Jemand, der so prägt ist von der Liebe vom Erlöser. Man kennt den nicht mehr. Ja, weil er hat wirklich erlebt, was das Geheimnis von der Wiedergeburt. Und gerade in Johannes 3, im Gespräch mit dem Nikodemus, so einzigartig beschrieben wird, wie der Mensch kann neu werden durch eine neue Geburt. Das hat er also an sich selber erlebt, er, der explosive Johannes. Also, noch ganz kurze Bemerkung zum Aufbau vom Evangelium. Wir haben am Anfang eine Einführung, im ersten 18 Vers. Und dann findet man die ersten Handlungen, die ersten Offenbarungen von ihm am Anfang von seinem Dienst. Dann kommt ein Abschnitt, der für sich zusammenhängt, wo die Wörter Leben am meisten vorkommen. Darum habe ich den Abschnitt einfach überschrieben mit das Leben. Nachher kommt ein Abschnitt 8,2 bis 12,50, wo es wimmelt von dem Ausdruck Licht. Und ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und nachher kommt ein Abschnitt, Kapitel 13, Vers 1, der Herr im Obersaal mit den Jüngern, bis Ende 17, wo die Ausdrücke Liebe und Lieben so vorkommen, übermäßig vorkommen. Und dann kommt die Beschreibung vom Opfertod. Da meine ich das beschreibe einfach als der Tod. Und dann der Schlussteil beschreibt nochmal die Offenbarung von Jesus Christus am Ende von seinem Dienst nach seiner Auferstehung. Da gibt es noch einen Anhang. Und aus dem heraus ergibt sich, dass das Ganze in einer Spiegelstruktur aufgebaut ist. Die Einführung am Anfang spiegelt sich mit dem Anhang am Schluss. Die Offenbarung am Anfang von seinem Dienst tut sich spiegeln mit den Offenbarungen am Ende von seinem Dienst. Und dann haben wir den Abschnitt das Leben, spiegelt sich mit dem Abschnitt der Tod. Und der Abschnitt das Licht spiegelt sich mit dem Abschnitt die Liebe. Und das ist das Wesen von Gott. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Ja, sind bis dahin Fragen? Ganz kurz. Ja, ich habe gemerkt, dass also 2 Stunden offensichtlich nicht langt für 4 Evangelien. Es ist folgendes. Die Berufungsgeschichte von Johannes war so, er war gerade am Fischernetz flicken gewesen. Und er ist berufen worden zum Dienst. Und später sehen wir, am Schluss von seinem Leben, er schreibt die Bibelbücher ganz speziell, um die gerissenen Netz eigentlich zu flicken. Denn die Irrlehrer sind reingekommen, wo Jesus Christus in seiner Person angegriffen haben. Und seine Schriften sind gewesen, zum Reparieren, was am Kaputtgehen gewesen ist. Was durch das Menschenfischen reingebracht worden ist, ist in Gefahr gekommen durch Irrlehrer und da flickt er durch seine Schriften Netz. Das ist schon ein bisschen zum Petrus. Er ist berufen worden, ist ja gerade am Fischen gewesen. Und er ist dann der grosse Evangelist geworden, der am Pfingsten gerade 3000 gefischt hat. Oder in einer Predigt. Schön. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch beten zum Schluss.